Sagen Sie jetzt mal bitte
Anarchie.
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 Ob geschichtlich oder brandaktuell.
Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen
beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus.
Viva Anarchie!
In Bangladesch war in den letzten Monaten einiges los. Nach mehr als 15 Jahren an der Macht ist Sheikh Hasina am 5. August zurückgetreten. Bevor wir jetzt inhaltlich tiefer einsteigen, stell dich doch mal bitte kurz vor und sag, was dich konkret mit dem Land verbindet.
Ich bin Mascha und ich beschäftige mich schon ziemlich lange mit Bangladesch. Ich war das erste Mal 2007, 2008 in Bangladesch. Und seit grob ungefähr 2011 beschäftige ich mich in wissenschaftlicher Hinsicht mit Bangladesch, habe zu Parteipolitik und zu Säkularismus und auch zu Atheismus in Bangladesch geforscht und würde jetzt aber heute auch eher hier als Privatperson sprechen und nicht so sehr als Forscherin, weil ich natürlich nicht zu den aktuellen Geschehnissen forsche. Aber ich bin natürlich mit einigen Leuten im Kontakt und beschäftige mich sehr intensiv mit, was gerade in Bangladesch passiert.
Bangladesch als Land ist ja hier in Deutschland eher selten in den Medien. Wenn es Proteste gibt, dann hört man immer sehr viel. Danach wird es meistens eher wieder still, so wie jetzt gerade. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die jetzt den Podcast hören, über die Situation überhaupt nicht Bescheid wissen. Kannst du vielleicht einen kurzen Überblick geben über die Geschehnisse, damit wir dann später vielleicht nochmal auf ein paar Sachen zurückkommen können?
Jetzt gerade hat sich der Rücktritt von Sheikh Hasina am 5. August entzündet an den Quotenprotesten. Dazu sage ich später bestimmt auch noch mal mehr. Es haben Leute protestiert gegen die Quotenregelung für Regierungsjobs. Das war so der Hauptpunkt, an dem sich das entzündet hat. Was halt nicht heißt, dass es die Hauptursache für die Proteste gibt, weil es schon lange einfach nur Unzufriedenheit gab. Also 15 Jahre lang hat Sheikh Hasina regiert und zwar schon mehrfach jetzt nicht mit legitimierten demokratischen Wahlen. Und das hat natürlich zu großen Unzufriedenheiten geführt in der Bevölkerung. Und die Quotenproteste haben eben das Ganze nun zum Umkippen gebracht. Es waren nicht die Quotenproteste alleine, sondern auch, was dann mit den Protesten passiert ist. Es sind eben dann bei den Protesten sehr viele der protestierenden Studierenden ermordet worden von Regierungsanhängern und auch der Polizei. Und das hat dann die breite Bevölkerung noch mal mehr mobilisiert, sozusagen gegen die Regierung an sich. Genau, das hat dann eben zu so einer starken Unterstützung in der Bevölkerung geführt, dass es eigentlich keine Möglichkeit mehr gab, Sheikh Hasina an der Macht zu halten. Das Militär hat dann irgendwann quasi übernommen und Sheikh Hasina hat vom Militär die Möglichkeit bekommen, mit einem Helikopter aus dem Land auszufliegen. Also sie ist geflohen aus dem Land, sonst wäre bestimmt auch noch Schlimmeres passiert. Sie ist dann nach Indien geflogen. Es war sozusagen auch die allgemeine Auffassung, dass sie eigentlich nach Großbritannien wollte. Großbritannien hat aber sehr schnell signalisiert, dass sie dann direkt hätte nach Großbritannien kommen müssten und sie nur als Asylland in Frage kommen, wenn sie das Erstland sind. Es ist jetzt immer noch so ein bisschen unklar, was langfristig passiert, aber derzeit ist Sheikh Hasina in Indien. Und nachdem Sheikh Hasina dann zurückgetreten ist, hat sich so der Zorn auf sie auch total entladen. Also ihr Haus, das Haus auch ihres Vaters, der erste Präsident Bangladeschs war, ist dann geplündert worden und demoliert worden. Und all dieses sozusagen ist in Sofia passiert. Leute haben Trophäen aus dem Haus mitgenommen und so weiter. Und sehr schnell hat das Militär versucht, eine zivile Übergangsregierung zu finden. Also das Militär hat das alles übernommen, aber es gibt jetzt keine Militärregierung, wie man das in vielen Ländern kennt, dass man dann sozusagen so eine Militärjunta hat, die da irgendwie regiert. Sondern das Militär hat sofort eine zivile Übergangsregierung eingesetzt. Das hat eine lange Vergangenheit in Bangladesch. Also wir hatten auch 2007, 2008 zwei Jahre lang eine militärgestützte Übergangsregierung. Und historisch gab es auch immer die Forderung, dass die Wahlen unter einer zivilen Regierung, einer Übergangsregierung stattfinden, dann begrenzt auf 3 Monate. Und das Militär hat jetzt eben Yunus eingesetzt, der ja auch 2007 den Friedensnobelpreis für seine Mikrokredite bekommen hat, der international extrem viel Unterstützung hat, sehr gut vernetzt ist, dadurch sicher auch gut geeignet ist, der auch nicht so einschlägig parteipolitisch verortet ist wie manche anderen Leute, die vielleicht in Frage kämen, und der aber eben auch extrem unter der Awami League gelitten hat. Also der in den letzten Jahren sehr viel Repression von der Awami League erfahren hat und dadurch eben sich sehr gut jetzt legitimieren kann, wo der ganze Zorn sich gegen die Awami League richtet. Der korrigiert auch nicht alleine, sondern hat ein Komitee ernannt, das sehr gemischt ist mit sehr unterschiedlichen Menschen, die daran teilnehmen, mit zivilen Akteuren, die aber auch unterschiedlich stark zivil und teilweise auch eher Richtung parteipolitisch sind, wo eben auch Leute sind, sehr starke Verbindungen zu islamischen Parteien oder der sogenannten Hefajat hat, was eine Partei von so, keine Partei, eine Bewegung, eine Organisation ist, wo sich so Madrasa, also muslimische Schulen versammeln und die in den letzten Jahren immer relativ viel politische Macht hatte, ohne selbst eine Partei zu sein, hat aber auch zum Beispiel Studierende mit in dieses Komitee reingeholt. Genau, also es ist so sehr durchmischt, was da für Menschen drin sind. Und die sind jetzt erstmal an der Macht. Und zu weiteren Sachen, was jetzt gerade alles passiert, können wir ja später nochmal kommen.
Es ist ja erstmal überraschend, dass so eine, eigentlich so eine bürokratische Frage, so eine Quotenfrage, so viele Menschen mobilisieren kann. Kannst du das ein bisschen genauer erklären, warum das so wichtig ist?
Genau, also erstmal ist vielleicht irgendwie wichtig zu verstehen, dass Quoten in Südasien eine lange Vergangenheit haben. Also das kennt man auch aus Indien, wo es so Quoten gibt für verschiedene Kasten. Dass zum Beispiel ja so Dalits, sogenannte irgendwie Unberührbare, hat man die früher genannt, dass die dann halt durch Quoten verbesserten Zugang zu Regierungsjobs bekommen. Und in Bangladesch gibt es das eben auch. Also das gibt es einmal für Frauen, dann gibt es das für indigene Minderheiten, die benachteiligt sind. Dann gibt es das für benachteiligte Distrikte innerhalb von Bangladesch. Und das sind alles nicht so sehr die Quoten, die da die Probleme hervorgerufen haben, sondern es gab in Bangladesch 30% aller Regierungsjobs reserviert für Nachfahren der Unabhängigkeitskrieger. Also derjenigen, die 1971 für die Unabhängigkeit Bangladeschs von Pakistan gekämpft haben. Also 1947 ist ja Britisch-Indien in zwei Teile geteilt worden. Einmal Indien und einmal Pakistan. Und Pakistan war dann eben zwei Teile mit 2000 Kilometer dazwischen. Ne? West-Pakistan, was heute Pakistan ist, und Ost-Pakistan, was heute Bangladesch ist. Das heutige Bangladesch ist dann eben 1971 von Pakistan unabhängig geworden. Und der erste Präsident war eben auch der Vater von Sheikh Hasina. Und die ganze Awami League und Sheikh Hasina hat immer sehr viel sozusagen kapitalisiert, dass sie die Unabhängigkeit Bangladeschs hervorgerufen haben. Und deswegen ist diese Quote so stark mit ihrer Partei auch verbunden. Und man denkt, dass vor allen Dingen Leute aus ihrer Partei Vorteile aus dieser Quote ziehen. Und die Leute, die jetzt gegen die Quotenregelung waren, hatten da sehr unterschiedliche Begründungen für. Also es gibt sicher welche, die einfach an sich gegen die Awami League sind und dann sagen, es bevorteilt nur die Awami League und deswegen muss die Quote weg. Und es gibt sicher viele junge Leute, die sagen, naja, also man ist gar nicht irgendwie gegen die Awami League oder den Unabhängigkeitskrieg. Und das ist alles gar nicht das Problem, aber es sind 56% aller Regierungsjobs über Quoten geregelt. Das heißt, es gibt eigentlich nur noch einen ganz kleinen Anteil, der rein über Leistung vergeben wird. Und das frustriert Leute. Und die Quote wurde eben auch, also diese 30%-Quote für die Unabhängigkeitskämpfer, wurde eben 1972 eingeführt und war damals ja gedacht für die Leute, die wirklich unmittelbar für die Unabhängigkeit Bangladesch gekämpft haben. Und heutzutage sind es ja oft die Enkelkinder, wo man eben sagen kann, ja, wer profitiert da eigentlich jetzt noch und sozusagen ist es noch zeitgemäß. Das war auch nicht das erste Mal, dass die Quotenregelung kritisiert wurde. Also es gab 2013 eine kurze Episode, in der das thematisiert wurde, wo es eh politisch sehr unruhig war. 2018 ist es nochmal als großes Thema aufgekeimt, was auch der Regierung damals schon hätte sehr gefährlich werden können. Und damals hat Sheikh Hasina eben darauf reagiert, dass sie gesagt hat, okay, dann setzen wir jetzt die Quoten aus. Und damit war dann auch die Bewegung gestorben. Und 2024 ist es eben passiert, dass nicht Sheikh Hasina dieses Thema wieder angefasst hat, sondern dass das Supreme Court gesagt hat, diese Aussetzung der Quotenregelung, also dass man sie jetzt gerade nicht mehr anwendet, sie aber immer noch in Kraft ist, das war unrechtmäßig und sie muss wieder angewendet werden. Und das hat so viele Proteste auch entzündet, weil man angenommen hat, dass es das Supreme Court gar nicht selber gesagt hat, sondern dass das eigentlich auch politisch motiviert war und eine Instruktion von der Regierung an das Supreme Court oder ein vielleicht auch vorauseilender Gehorsam von Supreme Court RichterInnen, so dass man halt relativ schnell dann die Proteste wieder hatte. Es war dann zeitlich so, dass es erstmal Eid-Feiertage, also große muslimische Feiertage, in Bangladesch sind ja 90% der Bevölkerung Muslime, gegeben hat und dass es dadurch etwas zeitversetzt war und die Proteste dann erst relativ spät größer wurden, aber dann eben auch ganz schnell. Und das hat eben verschiedene Gründe. Also das eine hatte ich schon so ein bisschen gesagt, dass die Quotenbewegung eben nicht sozusagen allein als Thema mobilisiert hat, sondern man schon lange erwartet hat, dass Sheikh Hasina irgendwann so ihr autokratisches Regieren einfach nicht mehr aufrechthalten kann und es mal eine Veränderung braucht. Insbesondere nach den Wahlen, die im Dezember 2023 stattgefunden haben, war eben die Zufriedenheit in der Bevölkerung extrem gering. Die Opposition hatte die Wahlen boykottiert. Es hat dann ein sehr kleiner Anteil der Bevölkerung überhaupt zu den Wahlen gegangen, weil viele gesagt haben, naja, sind ja hier alles gar keine richtigen Wahlen. Das waren auch die Erfahrungen mit den Wahlen zuvor, dass es viel Wahlbetrug gab. Und aus diesem Grund heraus sind dann eben viele Menschen zur letzten Wahl dann gar nicht mehr gegangen. Und es gab eben eine ganz große Unzufriedenheit damit, wie die politische Situation ist. Nicht nur ein Mangel an Demokratie, sondern auch so ein Mangel von, man kann nichts mehr sagen. Es ist sozusagen egal, was man sagt, es kann gegen einen verwendet werden. Das ist sozusagen dieses, man muss immer vorsichtig sein, was man sagt und alles kann gegen einen verwendet werden und Parteimacht ist so wichtig. Damit gab es insgesamt so sehr große Unzufriedenheiten von breiten Bevölkerungsmassen. Das würde ich sagen, zum Teil sind auch die Leute, die aktiv Awami League, also die Partei der Sheikh Hasina, unterstützt haben und da aktiv waren, selbst die Leute waren zum Teil unzufrieden mit dieser sehr repressiven Situation. Und diese Unzufriedenheit hat sich dann eben an den Quoten entladen, ohne dass jetzt für alle dieses Thema, glaube ich, so zentral war. Und dadurch, dass dann eben mehrere Menschen bei den Protesten gestorben sind, hat man, also das hat ja auch eine ganz andere emotionale Kraft gehabt als nur das bürokratische Thema an sich. Und Sheikh Hasina hat eben auch nicht sehr besonders gut auf diese Proteste reagiert. Sie hatte relativ früh mit einem Briefing der Repräsentanten der Studierendenprotesten, der Quotenproteste, in einem Treffen gesagt, sozusagen sich weiterhin für die Quoten ausgesprochen und gesagt, sollen sonst die Kinder der Razaka die Regierungsjobs bekommen. Und Razaka ist ein Begriff, der in Bangladesch verwendet wird, um die Kriegsverbrecher zu benennen, also derjenigen Bangladeschis, die 1971 mit Pakistan kollaboriert haben und da auch sozusagen dazu beigetragen haben, dass so viele Menschen in dem Krieg gestorben sind. Und der hat sich aber in den letzten Jahren oder man kann schon sagen Jahrzehnten eben als ein Begriff weiterentwickelt, den die Awami League immer benutzt habe, um jegliche Form der politischen Opposition zu delegitimieren. Also immer, wenn man irgendwas gesagt hat, was regierungskritisch war oder potenziell gefährlich für die Regierung, war ganz schnell das Argument, das ist ein Razaka, ein Kriegsverbrecher. Und die Bewegung hat dann relativ schnell nach diesem Gespräch diesen Begriff aufgenommen und umgekehrt und hat gesagt, also ein Slogan von der Bewegung, Studierendenbewegung, war dann eben, ich bin Razaka, du bist Razaka, wer sagt das? Die Diktatorin Sheikh Hasina. Und das hat, denke ich, mit so vielen Menschen resoniert, weil das mit dieser Unzufriedenheit, dass man sich nicht frei äußern kann und dass so alles Mögliche gegen einen verwendet werden kann und man dann sozusagen politisch legitimiert und damit auch unterdrückt wird. Also dieses Gefühl hat das so ganz stark angesprochen bei ganz vielen Menschen und das hat, denke ich, die Mobilisierung, also das Mobilisierungspotenzial ganz stark befeuert. Also ich würde sagen, das war ein sehr großer Faktor auch da drin.
Das ist ja super spannend. Kannst du was dazu sagen, welche Rolle überhaupt soziale Bewegungen in Bangladesch haben und soziale Proteste allgemein?
Genau, Bangladesch ist eigentlich historisch schon sehr bekannt für eine aktive Zivilgesellschaft. Ist natürlich immer die Frage, was man unter Zivilgesellschaft versteht, aber eine sehr aktive Presse, sehr viele soziale Bewegungen aus der Bevölkerung. Schon während der Kolonialzeit war Bengalen, also das schließt ja den heutigen Teil von Indien, Westbengalen mit ein. Das war so das intellektuelle Zentrum, aus dem auch ganz viel antikolonialer Widerstand kam. Und 1905 hat ja die britische Kolonialregierung auch deswegen versucht, Bengalen zu teilen, weil sie einen mehrheitlich muslimischen Teil und mehrheitlichen Hindu-Teil wollten. Vor allen Dingen auch, um den antikolonialen Widerstand zu brechen. Und das war entlang der Grenze, die jetzt heute auch die Landesgrenze ist. Und 1905 hat es dagegen zum Beispiel so starken Widerstand gegeben, dass die Regierung, also die britische Kolonialregierung, das dann 1911 wieder rückgängig gemacht hat. Also schon da hatte man zum Beispiel ganz starke Proteste, und Protesttraditionen, auf die bis heute zurückgegriffen wird, wo Lieder, die damals entstanden sind, zum Beispiel weiterhin aufgenommen werden. Und man hat aber auch so einen Kampf zwischen Hindus und Muslimen eben aus dieser Zeit. Also die Zwei-Staaten-Lösung, die die britische Regierung dann eben vorgeschlagen hat, die zur Teilung Indiens in Pakistan und Bangladesch geführt hat, die hat eben auch sozusagen, zieht sich dadurch diese Geschichte. Und es zieht sich durch die Geschichte Bangladesch nach der Unabhängigkeit. Und man hat da eben verschiedene Bewegungen in Bangladesch, wo es auch oft um die Frage geht, wie säkular soll der Staat sein oder wie stark soll Islam eine Rolle spielen. Man hat sich ja von Pakistan auch abgespalten, weil das eben ein islamischer Staat war, aber eben auch, weil man als Ostpakistan nicht so richtig gesehen wurde. Und in dieser Zeit haben eben wiederholt verschiedene Bewegungen eine Rolle gespielt, also zur Unabhängigkeit 1905, zur Teilung Bengalens, dann bei der Teilung Indiens gab es natürlich auch ganz viele soziale Bewegungen. 1952 gab es eine große Sprachbewegung, wo die Bevölkerung verlangt hat von der westpakistanischen Regierung, dass Bengalen eine der Landessprachen wird. Die Unabhängigkeitsbewegung 1971 war natürlich eine breit getragene gesellschaftliche Bewegung. Und auch nach der Unabhängigkeit gab es wiederholt große Bewegungen, die ja auch zu sowas wie friedlichen Revolutionen geführt haben. Also insbesondere 1990, was hier auch nicht so überraschend ist, dass es 1990 passiert ist, nach einer sehr langen autokratischen Phase gab es so eine friedliche demokratische Revolution, die dann zu Wahlen geführt hat und eben zu einem ganz neuen politischen Handeln. Genau, es gab immer wiederkehrende Wellen, was allerdings die Sache sehr verkompliziert ist, dass eben so Themen wie eben Konflikte zwischen Hindus und Muslimen und welche Rolle säkularer Nationalismus oder islambasierter Nationalismus einnehmen sollen, eben immer wieder im Weg stehen, um sozusagen andere soziale Themen voranzubringen und eben auch parteipolitische Kämpfe. Also die Awami League war ja jetzt sehr lange autokratisch an der Macht, aber davor gab es immer einen Wechsel zwischen zwei Hauptallianzen. Das eine war die Awami League angeführte Allianz und das andere ist die von der Bangladesh Nationalist Party BNP angeführte Allianz, die auch mit der Jamaat-e Islami koaliert hat. Und das ist ein sehr tiefgehender Kampf, weil in Bangladesch alle sozialen Sphären, die oft gar nicht politisch gesehen werden, von diesen parteipolitischen Strukturen durchzogen sind. Man wird immer irgendwie dem einen oder dem anderen Lager zugeordnet. Also um mal so ein Beispiel zu machen, ist es so, dass an der Universität die Studierenden sehr häufig die eine oder die andere Partei unterstützen und man das weiß. Oder auch die Professorinnen und Dozentinnen einer Universität in diese zwei parteipolitischen Lager sozusagen hinzugeordnet werden, ohne dass sie aktive ParteipolitikerInnen sind. Aber man weiß sozusagen, wo sie stehen und ob sie der einen oder der anderen Partei zugehören. Und es ist wirklich eher so eine Zugehörigkeit als eine reine ideologische Differenz. Und über diese parteipolitischen Lager laufen auch sehr viele Ressourcen. Also immer wenn die Awami League an der Macht ist, ist es zum Beispiel für Angehörige der BNP oder der Jamaat Islami schwierig, bestimmte Regierungsjobs zu bekommen oder auch bestimmte Genehmigungen zu bekommen und so weiter. Also es zieht sich durch sehr, sehr viele Sachen durch. Es ist viel schwieriger, eine Rechtssicherheit zu bekommen und sozusagen einen bestimmten Schutz vom Staat. Sozusagen für so viele Menschen in so vielen Bereichen diese Parteizugehörigkeit so wichtig ist, ist es für alle sozialen Bewegungen, die sich außerhalb dieser Lager bewegen wollen, sehr schwer, sich dem zu entziehen. Und das sieht man auch in dem aktuellen Konflikt. Also viele der Studierenden wollen sicher ein ganz neues System. Also sie wollen eigentlich gar kein System, wo Parteizugehörigkeit so wichtig ist und haben ja auch ihre Hauptsozialisationszeit eigentlich nur unter der Awami League gesehen, haben gar keine andere Regierung gesehen und haben aber, glaube ich, Utopien, die viel mehr nach einem Rechtsstaat, der unparteiischer ist, strukturiert ist. Es gibt sicher auch viele ältere linke Politiker, die genau sowas sozusagen wollen. Und es gibt gleichzeitig aber auch in den aktuellen Konflikten und Protesten haben parteipolitische Kräfte der Opposition, die jetzt so lange unterdrückt war, eine ganz große Rolle gespielt, um das weiter zu befeuern und sind jetzt auch starke Akteure. Und die haben die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass sie wieder zum Zug kommen und sozusagen die Zeit, die sie jetzt unterdrückt wurden, wieder aufholen können. Und das sind ja ganz unterschiedliche Anliegen, die da haben, also entweder wieder an die Macht zu kommen oder ein ganz anderes politisches System. Und da sieht man eben, dass es halt schwer ist für diese sozialen Bewegungen, die oft zu großen Umbrüchen geführt haben in Bangladesch, dann systemischen Umbruch herbeizuführen und die Sachen, für die man dachte, man einsteht, dann auch wirklich umzusetzen.
Aber du hast gerade gesagt, dass es für soziale Bewegungen schwierig ist, auch sich von diesen parteipolitischen Fragen oft zu lösen. Anarchistinnen sind ja dafür bekannt, dass sie auf Parteipolitik wenig geben. Gibt es denn auch Anarchistinnen in Bangladesch?
Ja, das ist eine interessante Frage. Tatsächlich sind mir da jetzt keine bekannt, keine anarchistischen Gruppen. Dass ich die nicht kenne, heißt natürlich nicht, dass es die gar nicht geben kann, weil ich kenne ja nicht alle Leute in Bangladesch. Ich habe auch geforscht, hauptsächlich in Sylhet und in ländlichen Regionen. Das heißt, kann sein, dass es sowas in Dhaka gibt. Ich glaube aber, in jedem Fall bin ich mir sicher, dass es in der breiten Politik und für die sozialen Bewegungen haben anarchistische Ideen oder Gruppierungen keine große Rolle gespielt, wenngleich auch kommunistische Gruppen auf jeden Fall in den 70er Jahren eine große Rolle gespielt haben und auch heute eine marginale, aber nicht unsignifikante Rolle spielen. Und ich denke, dass sozusagen anarchistische Ideen jetzt nicht so viel Resonanz finden, ist auch relativ verständlich, wenn man die politische Situation in Bangladesch sieht. Also die Kritik an der Regierung jetzt ist zwar an den autokratischen Zügen und da könnte man ja aus anarchistischen Ideen heraus auch sehr viel ziehen, aber die Kritik ist eben auch an Parteimacht und Machtmissbrauch und das, was man sozusagen an Unrecht erfährt. Und da sind sozialen Bewegungen eben oft also Menschen in Bangladesch wollen oft mehr Rechtsstaatlichkeit, weil sie eben sehen, wie fehlende Rechtsstaatlichkeit sozusagen ihr ganz persönliches Dasein gefährdet. Und es ist auch ein ganz großer Wunsch nach politischer Stabilität. Und das ist eben, liegt eben daran, was man vielleicht auch aktive Zivilgesellschaft nennen kann, also dass es immer wieder große Proteste gibt. Also Sheikh Hasina hat ja relativ lange schon sehr autoritär regiert. Sie kam also mit den Wahlen 2008, Regierungsbeginn 2009 an die Macht mit einer sehr großen Unterstützung durch demokratische Wahlen. Und danach hatten alle Wahlen irgendwie Probleme, weil sie boykottiert wurden von der Opposition oder weil sie jetzt nicht legitim angesehen wurden von der Bevölkerung. Und das hat sie nur durchgehalten, weil viele Menschen zwar den Demokratiemangel und den Mangel, sich frei äußern zu können, wahrgenommen haben und als Mangel angesehen haben und dagegen waren, aber sie wollten trotzdem die Stabilität, die sie durch Sheikh Hasina hatten, beibehalten. Und das liegt eben daran, dass es bevor Sheikh Hasina an die Macht kam, es unglaublich lange Zeit politischer Unruhen gab und zum Beispiel sehr viel immer Streiks von der Opposition, die dann das ganze Land lahmlegen. Also man nennt das Hortal auf Bengalisch, so ein Generalstreik. Das heißt, man kann irgendwie, sollte seine Geschäfte nicht öffnen, Schulen sind geschlossen und so weiter. Und das führt natürlich auch auf Dauer, wenn das ständig passiert, zu ökonomischen Einbußen. Man muss sich vorstellen, viele Menschen in Bangladesch leben als Tagelöhner. Jetzt ist es so, wenn man zum Beispiel als Rikscha-Fahrer jeden Tag von seinen Einnahmen lebt und es gibt ständig Generalstreiks, an denen man eigentlich nicht fahren kann, ohne sein Leben zu riskieren, dann heißt es, dass man ständig kein Tageseinkommen hat und an den Tagen dann vielleicht einfach auch nichts essen kann. Und da ist politische Stabilität für viele Menschen eine ganz große Priorität gewesen. Und Sheikh Hasina hat eben mit dieser politischen Stabilität, die sie auch durch Repression sichergestellt hat, eben lange auch ein wirtschaftliches Wachstum geschaffen, das sie auch an die Bevölkerung breit weitergegeben hat. Also es haben sich über Jahre lang, haben sich für viele Menschen die Situation durchweg durch die Bevölkerung eben verbessert. Und das ist natürlich in dem aktuellen politischen Klima und wirtschaftlichen Klima, das wir haben, nicht mehr so durchsetzbar. Also die Inflation, über die wir in Deutschland reden, ist ja auch eine globale Inflation und die hat Bangladesch extrem intensiv getroffen. Dann gibt es im Bankensektor eben ganz viele Probleme. Und also diese wirtschaftlichen Probleme sind ja häufig ein Punkt, warum Menschen auch politisch unzufrieden werden. Und in Bangladesch sieht man das eben auch ganz stark. Also die aktuelle schwierige ökonomische Lage, eine sehr starke Inflation, ein sehr starker Verlust in der Kaufkraft, also veränderte Währungsraten führen eben auch dazu, dass Menschen extrem unzufrieden werden und es dann sich nicht mehr halten lässt. Aber diese Stabilität, die streben Menschen, würde ich sagen, auch nach wie vor an. Und das ist sicher ein Grund, warum Menschen, die überzeugt waren, dass es systematisch ein Problem gibt, trotzdem weiterhin nicht bereit waren, sich an Protesten zu beteiligen, weil sie eben diese Stabilität nicht verlieren wollten. Und da ist jetzt einfach der Kipppunkt erreicht, wo Leute sagen, nee, so viel politische Repression halten wir nicht mehr aus. Aber das hat sicher auch genau was damit zu tun, dass man eben auf einer anderen Ebene, einer ökonomischen Ebene, diese Stabilität nicht mehr so sieht. Und ich denke, dieses Streben nach politischer Stabilität, einfach auch um das eigene Überleben zu sichern, um es wirtschaftlich zu sichern, ist eben vielleicht auch was ganz anderes, als man jetzt dann mit in Deutschland, wo man ja von relativ stabilen Verhältnissen ausdenkt, immer alles, was politisch sein soll. Und wir ja eigentlich selbst natürlich auch irgendwie große Umbrüche gesehen haben, wie die Wende und so weiter. Aber wir haben eben wenig wirklich unser, also gerade wer in Westdeutschland geboren wurde, hat wenig existenzielle Umbrüche gesehen und so eine große Instabilität. Und diese Instabilität ist in Bangladesch eben eine sehr viel realere Realität, die dann, denke ich, auch ein Streben nach einer stärkeren Regierung vielleicht wahrscheinlicher macht. Oder warum ein Streben, also ein politisches Themen ohne starke Parteien oder ohne starke Regierung fast nicht denkbar wird. Vielleicht ist das eine bessere Formulierung.
Ich würde ganz gerne nochmal an den Anfang springen. Sheikh Hasina ist jetzt in Indien, dem Hubschrauber abgetischt. Die Leute haben das Haus geplündert, hast du erzählt. Wie waren denn sonst so die Reaktionen, nachdem die Premierministerin das Land verlassen hat?
Ich würde sagen, in den ersten Momenten war es extrem euphorisch. Also außer ganz starken Regierungsanhängern haben die meisten Leute erstmal eine ganz leichte, große Erleichterung gefordert. Die letzten Tage, bevor sie gefallen ist, gab es ja eben auch sehr viele Tote unter den Studierenden. Und Menschen haben so als erste Reaktion gefeiert, manche offen auf der Straße, andere irgendwie eher in sozialen Netzwerken und zu Hause. Das schließt auch Leute mit ein, die eigentlich eher für die Awami League als Partei an sich sind, aber eben diese Repression nicht mehr ertragen konnten. Und ich denke, diese Euphorie hat sich dann bei einem größeren Bevölkerungsteil relativ schnell, eigentlich innerhalb weniger Stunden, auch in so ein bisschen gemischtere Gefühle entwickelt. Und da gab es sehr viele Bedenken, die dann sehr, sehr schnell wiedergekommen sind, die sozusagen in dieser euphorischen Moment ich gar nicht gehört habe, aber die schon nach Stunden sich geäußert haben. Bedenken, die sich dann eben auch bewahrheitet haben. Also sofort sozusagen gab es eine Angst unter Hindus, dass jetzt in dieser Situation es vermehrt Angriffe auf religiöse Minderheiten geben wird. Und das zum Beispiel hat sich bewahrheitet und wird dann auch kompliziert durch, also es gab sozusagen in den Tagen direkt danach ganz viel Angst davor, was aber zum Teil mit einer starken indischen Propaganda zu tun hatte, die ganz viele Fake News über Angriffe auf Hindus in Bangladesch zirkuliert hat, die so gar nicht passiert sind. Also es gab da auch von der hindu-nationalistischen Bewegung oder dem hindu-nationalistischen Präsidenten wahrscheinlich in Indien ganz viel Bestrebung, Bangladesch weiter zu destabilisieren. Die Regierung Indiens stand ja ganz stark hinter Sheikh Hasina und hat sie ja jetzt auch aufgenommen. Sozusagen dieses Ausmaß an, was man in Bangladesch kommunalistischer Gewalt nennt, hat sich eben Gewalt gegen religiöse Minderheiten, hat sich eben so nicht gezeigt. Es gab dann auch Gegenreaktionen gegen diese Fake News, zum Beispiel in Sylhet, in der Stadt, in der ich geforscht habe, gab es dann islamische Lieder, also islamische Anführer von islamischen Gruppierungen, wichtige muslimische Gelehrte, Intellektuelle, wie auch immer, die gesagt haben, also muslimische angesehene Menschen, die eine große Rolle spielen, die gesagt haben, okay, wisst ihr was, es gibt diese Propaganda aus Indien und bevor das eigentlich zu den Angriffen führt, machen wir jetzt so Schutzkomitees und stellen die vor die Hindu-Tempel, damit die niemand angreifen kann. Und das hat auch relativ gut funktioniert. Also es war sozusagen, man hat schon gesehen, dass die Propaganda von Indien eben genau das, was die Fake News waren, befeuern könnte, dass es Angriffe gegen Hindus gibt. Und das Ausmaß, in dem es darüber Nachrichten dann aus Indien gab, hat es nie angenommen. Aber es ist natürlich trotzdem weiterhin so, dass Hindus sich extrem unsicher fühlen in Bangladesch, dass es Angriffe geben könnte und dass es auch Angriffe eben gibt. Also es gibt sie nicht in dem Ausmaß, in dem Indien sie propagiert, aber es gibt sie durchaus. Und die Angst der Hindus ist nicht unbegründet. Und es hat auch direkt nach den Protesten Angriffe auf Polizeistationen und auf Polizistinnen gegeben, auf Angehörige des Studentenflügels der Partei, der auch sehr militant sein kann, die Chatu League. Und es stellt den Staat natürlich vor große Herausforderungen. Also es war dann sozusagen eine sehr starke Militärpräsenz, weil die Polizisten gesagt haben, wir können unter diesen Bedingungen ja gar nicht arbeiten und in den Streik gegangen sind und ein paar Tage ihre Arbeit niedergelegt haben. Und es wurden mehrere Polizeistationen in Brand gesetzt zum Beispiel. Und das hat natürlich sehr gemischte Reaktionen hervorgerufen, weil es gab einen großen Hass, würde ich das nennen, auf Polizistinnen, weil sie auch als die Ausführenden gesehen wurden, die die Repressionen der Awami League durchführen, die Studenten erschossen haben und gleichzeitig natürlich ein Staat auch ohne eine Polizeipräsenz sehr stark eine öffentliche Ordnung durchführen kann. Und weiterhin sozusagen diese öffentliche Ordnung sehr instabil ist und es immer wieder sozusagen zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt, auch immer wieder zu Forderungen von bestimmten Gruppierungen kommt, die dann Proteste machen, die auch wieder zu Instabilität führen auf einer gewissen Art und Weise. Und ich würde sagen, zunehmend, also das waren auch so die Reaktionen in den ersten Tagen und ich würde sagen, mit der Zeit zunehmend, jetzt eher sozusagen in den letzten 2 Wochen, würde ich sagen, dass sich zunehmend die Angst breit macht bei vielen Menschen in Bangladesch, die gedacht haben, es kommt jetzt eine ganz neue demokratische Wende in Bangladesch. Die jetzt Angst haben, dass diese demokratische Wende gar nicht kommt, sondern dass die Proteste, die zum 5. August geführt haben, eigentlich nur die Parteien, die an der Macht sind, verändert haben, aber nicht das System. Also dass es sozusagen sich auf lange Zeit vielleicht politisch gar nicht so viel verändern könnte. Denn in der Vergangenheit hat die Awami League die Opposition sehr stark unterdrückt. Und jetzt sieht man, so zeichnet sich ab, wie sich das vielleicht einfach umkehren könnte. Und alle Leute, die mit der Awami League assoziiert waren, also die in den letzten 15 Jahren davon profitiert haben, in der einen oder anderen Art und Weise, dass die Awami League an der Macht waren, dass die einfach jetzt Teil einer breiten Unterdrückung werden. Ein Beispiel dafür ist, dass zum Beispiel viele Leute sogenannte Fake-Cases gegen sich hatten. Also es gibt Anklagen aufgrund von falschen Anschuldigungen gegen Leute der Opposition. Das gab es unter der Awami-League sehr viel. Also es sind viele Leute angeklagt worden aufgrund von falscher Anschuldigung. Und das ist so ein typisches Mittel, um so eine Unterdrückung hervorzurufen. Das heißt nicht immer, dass die Leute die ganze Zeit inhaftiert sind oder irgendwie in irgendwelchen schlimmen Lagern oder so. Aber sie müssen halt mit diesem juristischen Fall umgehen und ständig präsent sein, im Gericht erscheinen, einen Anwalt bezahlen. Und dieses Ganze sozusagen drumherum macht denen das Leben ein bisschen schwer. Es ist eine Form von, ja, eine Behinderung einfach im Alltag. Und das war eine Realität für viele Menschen, die der Opposition angehörten. Und es zeigt sich jetzt eben, dass einfach sehr viele Anklagen erhoben werden gegen Leute, die zuvor die Awami-League unterstützt haben. Oder von der man auch nur meint, dass sie es getan hätten. Also das sind nicht alles irgendwie Parteiangehörige, sondern einfach nur Leute, die assoziiert werden mit der Awami-League. Aufgrund von solcher Entwicklung ist eben die Angst, dass es vielleicht gar nicht so eine systemische Veränderung gibt, sondern einfach nur eine Umkehr von wer jetzt an der Macht ist.
Es gibt ja jetzt diese militärgestützte Zivilregierung, der Yunus und sein Regierungsteam. Wie würdest du denn die aktuelle Situation einschätzen?
Ich finde die aktuelle Situation weiterhin super unübersichtlich. Die Übergangsregierung unter Yunus steht auf jeden Fall vor sehr großen Herausforderungen. Also die versucht, sehr viele Probleme anzugehen, drängt vor allen Dingen darauf, das Land ökonomisch zu stabilisieren. Also gerade im Bankensektor, wo es sozusagen ein zu großes, also es wurden reihenweise Kredite vergeben, die nicht gedeckt sind quasi, aus einer politischen Motivation heraus, die ja auch dann zu einem künstlichen Wirtschaftswachstum führen, das dann aber irgendwann in einer Bankenkrise enden müsste, die halt versuchen, diese Probleme so ein bisschen anzugehen, die aber natürlich ja auch, also nicht alles von diesen wirtschaftlichen Problemen lässt sich für irgendwen aus Bangladesch lösen. Es hat ja zum Teil, also Inflation hat ja internationale Gründe, die man jetzt auf einer nationalen Ebene gar nicht so gut angehen kann. Und das ist, denke ich, eine ganz große Baustelle, die Yunus priorisiert und die sicher auch wichtig ist, um diese Übergangsregierung zu stabilisieren. Und wo ich denke, Yunus auch sozusagen versucht, bestmöglich Fortschritte zu machen. Aber es gibt eben so viele andere Diskussionspunkte, die gerade da sind. Das wird auch diskutiert so ein bisschen über, wie Wahlen und das politische System an sich funktionieren. Und das Problem ist, denke ich, für Yunus auch, dass er eben auch dauerhaft sich legitimieren muss. Also auch wenn es militärgestützt ist, ist es in Bangladesch, würde ich sagen, braucht er die Unterstützung der Bevölkerung, damit es weiter so funktioniert. Und da braucht man irgendwie auch politische Stabilität oder vielleicht sozusagen, dass die öffentliche Ordnung so aufrechterhalten werden kann. Und das zeigt sich da eben sehr stark ab, dass die Jamaat-e Islami und die BNP, die vorher sehr unterdrückt waren, jetzt gerade wieder eine sehr große Rolle spielen. Da ist jetzt eben sozusagen sehr spannend, was passiert. Es ist sehr unklar. Und genau, da geht es eben sehr viel auch um ganz fundamentale Fragen, die diskutiert werden, die gerade noch diskutiert werden. Zum Beispiel wird diskutiert, ob es die Nationalhymne noch geben soll oder eine ganz andere, was für viele Leute, die eher säkular sind, eine ganz identitäre Frage sind. Es gibt auch eben für manche Menschen zunehmend weniger Raum, überhaupt öffentlich zu agieren. Das sind eben sehr unterschiedliche Situationen für unterschiedliche Gruppierungen. Und das ist, würde ich sagen, sehr unübersichtlich. Und viele Menschen haben einfach Angst, was passiert. Also haben sowohl Hoffnung in dieses neue System als auch große Ängste, was daraus passiert. Es ist eben auch eine ganz große Angst da, vor sozusagen gerade von säkularen Teilen der Bevölkerung, Angst sozusagen, so ein typisches, was Leute aus Bangladesch mir sagen, ist auch sozusagen, Bangladesch wird das nächste Pakistan. Also eine Angst vor so einer islamistischen Regierung, wo man nicht mehr sich entscheiden kann, ob man seine Haare bedecken möchte oder nicht, sondern dass einem sehr vorgeschrieben wird, wo es nicht mehr so viel Raum für Musik in der Öffentlichkeit gibt. Einfach, wo es genau einfach sozusagen im Lifestyle ganz große normative Veränderungen geben würde. Und das sind sehr große Ängste von Menschen, die eher säkular sind zum Beispiel. Und dann gibt es Menschen, die sehr stark sozusagen eine Frustration mit den zwei Hauptparteien Awami League und BNP haben und die sagen, wir haben jetzt so lange so viele Parteien hier durchprobiert, aber es bringt uns nicht weiter, immer wieder sozusagen haben wir dann nur dieses machtpolitische, wenig moralische politische Handeln. Lass uns doch jetzt mal eine Partei ausprobieren, die moralischer ist, und dann finden sie das manchmal in islamischen Parteien. Also gar nicht sozusagen nur aus so einer tiefen Religiosität, sondern aus einer Frustration mit dem politischen System heraus sagen viele, lass uns doch jetzt dann mal eine religiöse Partei ausprobieren, weil sie denken, dass es dann auf einer moralischen Ebene ein besseres politisches Handeln geben würde. Und ich denke, weil das alles noch sehr umkämpft ist, ist es extrem unübersichtlich und gerade noch gar nicht so klar, wo Bangladesch hinsteuert.
Und was denkst du, wie es weitergeht?
Also wie gesagt, ist es für mich auch selbst noch sehr unklar, wie es weitergeht. Also ob es der Regierung zum Beispiel gelingen wird, tiefgreifendere Reformen zu machen oder ob sie daran irgendwie dann auch scheitert und man so das gleiche System beibehält. Ich kann sozusagen überhaupt nicht sagen, wo das hingeht. Habe da natürlich bestimmte Hoffnungen, habe da auch einen bestimmten Pessimismus in manchen Sachen. Was für mich relativ klar ist, ist, dass es sehr davon abhängt, wie es wirtschaftlich weitergeht und was dann bei den Wahlen passiert und wann es Wahlen gibt. Und also auch wenn ich sagen kann, ich kann gar nicht viel sagen, wie es in Bangladesch weitergehen wird, würde ich es für unwahrscheinlich halten, dass die Wahlen sehr bald passieren. Also ich würde denken, die passieren frühestens im nächsten Jahr, wahrscheinlich eher Ende des Jahres als Anfang des Jahres. Aber genau, mehr Genaues kann ich da leider auch nicht voraussagen.
Hast du vielleicht noch einen Tipp, wo man Sachen über Bangladesch nachlesen kann, wenn man jetzt meint, okay, das klingt spannend, ich möchte da mehr wissen?
Da gibt es, ich informiere mich halt tatsächlich hauptsächlich auf Bengalisch, was natürlich für die meisten Zuhörerinnen wahrscheinlich nicht in Frage kommt. Zu der Geschichte Bangladesch gibt es ein sehr gutes Buch auf Englisch von Willem van Schendel. Die Deutsche Welle hat Nachrichten zu Bangladesch sehr häufig, auch auf Bengalisch befürchte ich fast. Aber die Deutsche Welle hat immer sehr viele Nachrichten über Bangladesch. Wer sich im englischen Sprachraum auskennt, kann auch über Al Jazeera manchmal ganz gute Nachrichten hören. Netz Bangladesch ist eine große NGO, die sich mit Bangladesch beschäftigt, wo man eben auch über den Newsletter Updates bekommen kann, über die Zeitschrift Updates bekommen kann, über die aktuelle Situation in Bangladesch. Ich würde auf jeden Fall davon abraten, indische Nachrichten zu verfolgen, da die wirklich sehr problematisch sind. Und sonst gibt es, glaube ich, für mich gar nicht so dieses Einschlägige, wo man sich jetzt leicht auf Deutsch gut informieren könnte. Das meiste wäre dann im englischsprachigen Raum oder idealerweise auf Bengalisch.